In der heutigen Hörspielkammer des Schreckens knöpfen wir uns Folge 40 unserer heißgeliebten Trash-Reihe Dreamland-Grusel mit dem Titel Mutter vor. Wie immer aus dem Hause Dreamland Productions.
Endlich mal wieder ein ehrliches Birka-Event. Ich hatte schon Entzugserscheinungen.
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Herzlich willkommen zu einer neuen Hörspielkammer des Schreckens. Auch heute widmen wir uns wieder einem fiesen Hörspielverbrechen, nicht wahr, Michael?
Nein, eigentlich nicht.
Was?
Zugegeben, in der Vergangenheit haben wir uns oft ziemlich kritisch über diese Reihe geäußert.
Da ist aber auch eine Menge Schrott erschienen.
Sehr richtig. Doch die Folge, die wir heute besprechen, ist von einer ganz anderen Qualität. Ich scheue mich nicht zu sagen, Dreamland Grusel 40 Mutter ist nicht weniger als ein echtes Meisterwerk.
Ja, ist es denn zu glauben?
Ich bin ja selbst total erstaunt, da diese Folge mal wieder von Raimund Junker geschrieben wurde, der bislang ja nicht gerade ein Garant für Qualität war.
Doch, doch, für Scheißqualität.
Durchaus, durchaus. Gestatte mir eine neckische Parabel. Martin Luther hat, wie wir alle wissen, einstmals geschützt auf der Wartburg unter dem Pseudonym Junker Jörg gelebt. Und unser Mann von Dreamland war dann so gesehen der Junker Jörg. Und das erklärt auch den Vornamen Raimund. Denn diesmal hat er das Reiern perfektioniert. Besser gesagt, das Brechen. Aber ausnahmsweise nicht das des Hörers, sondern das von dessen Erwartungshaltung.
Das stimmt. Das hat mich auch total geflasht. Ausnahmslos jeder Charakter im Hörspiel verhält sich genau so, wie man es am wenigsten erwartet. Oder wie es der jeweiligen Situation am unangemessensten ist.
Ja, ja. Dazu beherrscht Junker Raimund die Klaviatur des Absurden wie kein zweiter. Doch der Reihe nach. Mutter erzählt, ganz kurz zusammengefasst, die Geschichte einer jungen Krimi-Autorin, die sich in einen Mann verliebt und mit ihm zu seinem Elternhaus fährt. Dort begegnet sie seiner Mutter und kommt hinter die Geheimnisse der Familie. Der Mann tötet seine Mutter, dann will er auch die Protagonistin töten, die sich aber wehren kann und ihn unschädlich macht.
Ja, und jetzt kommt der geniale Kniff dieser Story. Das war im Grunde genommen nicht nur die Kurzform der Geschichte, das ist genauso auch die Langform. Wahnsinn, diese Optionsvielfalt für all diejenigen, die ihren nach edlem Ohren Ambrosia dürstenden Freunden schildern dürfen, worum es in diesem Hörspiel geht.
Meine Rede. Nimm doch nur die erste Szene. Sie treibt ein perfides, doppeltes Spiel mit dem Hörer. Wir lauschen einem Streit zwischen der Autorin Susan Mycroft und ihrem Mann Harry. Doch dieser Streit ist nicht wie ein gewöhnlicher Streit inszeniert. Sie agieren nämlich beide demonstrativ künstlich und benutzen, statt Argumenten, ausschließlich die abgehangensten Uralt-Klischees, die man sich nur vorstellen kann.
Zum besseren Verständnis werden wir euch besagte Unterhaltung jetzt einmal vorführen. Und wie es sich für ein ehrliches Improvisationstheater gehört, darf unser Publikum uns Begriffe vorgeben, die wir dann verwenden müssen. Im Original ist die Hauptdarstellerin ja Autorin und will mit ihrem Mann feiern, dass sie ein super Honorarangebot für ein neues Buch erhalten hat. Was sollen wir als Beruf und Grund zum Feiern nehmen? Ja, der Herr da hinten mit den 12 mm kurz abgeraspelten Haaren am eierförmigen Kopf?
Sie heißt Johanna von Olmi und ist während der Halloween-Tage Erschreckerin auf Burg Frankenstein. Und sie hat das Angebot bekommen, dieses Jahr die Blutgräfin Elisabeth Báthory zu spielen. Aber was will man erwarten?
Okay, wie Sie wollen.
Ja, und ihr Ehemann Harry ist im Hörspiel ein erfolgreicher Anwalt in London, dem anscheinend die Klienten wichtiger sind als seine Ehefrau. Was sollen wir daraus machen? Keine eine Idee? Wieder der Herr da hinten. Ja, bitte?
Er ist ein erfolgloser Laientheater- und Hörspielproduzent und heißt Marc Braunscheiß.
Bitte hier keine privaten Feldzüge gegen echte Personen, ja?
Er ist nicht echt. Hab ich mir gerade ausgedacht. Aber was will man erwarten?
Okay, dann spielen wir jetzt die Szene mit den Vorgaben des zauseligen Herren dort vorne. Und nicht vergessen, die Sätze sind genau so und in der Reihenfolge im Hörspiel, abgesehen von den inhaltlichen Anpassungen für das Impro-Spiel. Los geht's!
Wie? Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden eine neue Hörspielserie anbieten, die Joachim und Otto nicht ablehnen können. Ja, ich bin in 2 Stunden da. Bis später, Mrs. Gray. Hallo, Schatz.
Mark, sag, dass das nicht wahr ist.
Liebling, ich muss dringend nach Kerpen. Ich kann meinen Klienten jetzt nicht im Stich lassen.
Ich glaube es einfach nicht.
Tut mir wirklich schrecklich leid, Schatz.
Ich wollte dir dein Lieblingsessen kochen. Wir wollten endlich mal ein Wochenende gemeinsam verbringen. Uns eine schöne Zeit machen.
Herrgott, ich kann es doch auch nicht ändern. Es ist wichtig.
Verdammt, Mark. Wenn du es wolltest, könntest du es.
Glaubst du, ich habe mich nicht auf dieses Wochenende gefreut?
Wir haben die beiden Tage für uns geplant. Verdammt nochmal, du bist den ganzen Tag in Hanau und geisterst unter falschem Namen durch Hörspielforen, um deine blöde Hörspielserie zu pushen. Und jedes zweite Wochenende musst du auch noch weg zu irgendeinem blöden Theaterauftritt deiner krautigen Hobbytruppe, mit der du selbstgeschriebene Stücke nach beliebten Filmen aufführst. Hast du dafür überhaupt die Rechte, Mark? Hast du sie?
Wir sehen uns kaum noch. Wir entfernen uns immer weiter voneinander.
Ach, Schatz, komm mal her.
Lass mich los, Mark.
Nächstes Wochenende haben wir wieder für uns. Versprochen.
Versprechen?
Nein, versprochen.
Aber im Hörspiel antworte ich mit Versprechen.
Ja, wer von uns beiden hat dann da bei der Aufnahme was Falsches gelesen?
Falsch im Skript geschrieben worden sein. Aber was will man da...
Schnauze, Opiborgi!
Du weißt genau, dass du deine Versprechen nicht einhalten kannst.
Du bist ungerecht, Johanna. Das ist nicht wahr. Und das weißt du.
Natürlich ist das wahr. Du bist nicht mit mir, sondern mit deiner verdammten Arbeit verheiratet.
Zum Teufel nochmal, ich muss Geld verdienen.
Ach, was du nicht sagst. Ich habe vorhin mit Burg Frankenstein telefoniert. Ich habe ein super Honorarangebot für die Rolle der Elisabeth Báthory während der Halloween-Tage auf der Burg erhalten. Das wollte ich heute mit dir feiern.
Schatz, deine Honorare in allen Ehren. Aber ohne meine Schrotthörspiele und Kacktheaterstücke könnten wir uns das schicke viktorianische Landhaus und alles das hier nicht leisten.
Ich glaub das alles nicht.
Es war doch dein Traum, in Cornwall in einem schönen Haus direkt an der Küste zu leben. Du warst es doch, die endlich aus dieser kleinen, stickigen Wohnung im East End raus wollte. Ja, dein Traum ist wahr geworden. Jetzt haben wir ein schönes, großes Haus direkt an den Klippen. Du hast eine schöne, frische, nach Salzwasser schmeckende Meeresluft und du hast einen nagelneuen Wagen in der Garage. Schnell, sportlich.
Ja, das haben wir alles, Mark. Aber uns, Mark, uns haben wir verloren. Das weißt du genauso gut wie ich.
Ach, ich habe keine Lust mehr auf dein Theater.
Theater?
Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss los.
Ja, fahr los. Fahr zu ihr.
Hä?
Wie heißt sie denn?
Von wem sprichst du?
Von der anderen Frau natürlich. Für wie dumm hältst du mich eigentlich?
Das ist nicht dein Ernst.
Seit Wochen haben wir nicht mehr miteinander geschlafen. Wir reden kaum noch miteinander. Natürlich ist da eine andere Frau im Spiel.
Johanna? Mir reicht es jetzt. Ich glaube, es ist besser, wenn ich in Hanau bleibe und wir uns einige Zeit nicht mehr sehen, bis du wieder zu Verstand kommst.
Ja, gute Idee. Vielleicht lerne ich auch jemanden kennen. Jemand, der mehr Zeit für mich hat.
Schön.
Das kann ja mein iPhone besser.
Also, so eine Szene kann doch nur ein bewusstes Jonglieren mit Stereotypen sein. Das kann kein Autor ernst meinen. Juncker wählt zudem einen Ton, der dem einer Seifenoper oder Telenovela entspricht.
Einspruch, Herr Kollege. So aufgesetzt und unglaubwürdig, wie es dargeboten wird, ist es nicht mal eine echte Seifenoper. Es ist die Art von Seifenoper, die sich Charaktere in einer Comedy-Serie anschauen, um sich über die Beschissenheit von Seifenopern lustig zu machen.
Nach dem Streit fährt Harry dann wirklich nach London, um ein paar Tage Abstand von seiner Frau zu gewinnen. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß dieses frauenverachtenden Hörspielleckerbissens. Susan wird ihren Mann quasi noch am selben Abend betrügen und bitter dafür büßen.
Halt, stopp!
Erstmal sollte noch ihre Freundin Helena erwähnt werden. Die ruft Susan nämlich in ihrem ersten Trennungsschmerz an. Was eine Scheißidee ist, denn Helena ist absolut nicht mitfühlend und baut ihre Freundin kein Stück wieder auf. Stattdessen ignoriert sie Susans Stimmung und zelebriert eine völlig überdrehte Fröhlichkeit.
Die so unangemessen ist, dass es schon wieder genial wirkt. Ich sage dir, hier wird die Erwartungshaltung des Hörers brillant gebrochen.
Und Helenas Verhalten im Pub ist auch nicht viel besser. Sie lässt sich wie eine nuttige Sexitärin auf der Knall- und Fall-Weihnachtsfeier volllaufen und haut nach kurzer Zeit einfach ab. Susan bleibt allein zurück, die übrigens noch nüchtern zu sein scheint. Erwähnt werden sollte auch noch, dass die Sprecherin von Helena die vielleicht erbärmlichste Darstellung einer Betrunkenen abliefert, die es je zu hören gab. Und es gab diesbezüglich schon viele schlechte Leistungen.
Na, und das will doch was heißen. Um so schlecht zu spielen, braucht man auch ein großes Talent. Wie sagte schon Justus Jonas im Superpapagei, es ist genauso schwer, einem Papagei etwas Falsches beizubringen, wie etwas Richtiges. Es folgt, passend zu den drei Fragezeichen, der erste Auftritt von Bob Andrews. Oder besser gesagt von seinem Sprecher Andreas Fröhlich. Hier spricht er einen offenbar gestörten Herrn namens Edgar Sullivan.
Die Schauergeschichten der Weltliteratur sind ja voll von großen Edgars. Edgar Wallace, Edgar Allan Poe, Edgar Harmon Gunsch.
Nicht zu vergessen Edgar Bessen als Zigeuner-John im Höhlenmenschen.
Ich habe ihn gesehen, den Höhlenmenschen.
Wieso denn schon wieder Opiborgi?
Mit Edgar Sullivan hat der Autor großartig die völlige Zerrissenheit eines Charakters bzw. einer nicht konsistent geschriebenen Romanfigur eingefangen.
Ja, einerseits hört man in jedem Satz, wie unsicher und schüchtern Edgar ist. Er ist ja offensichtlich auch ein echtes Muttersöhnchen. Andererseits ist er es, der von sich aus Susan im Pub anspricht und sie zu einem Spaziergang an den Klippen einlädt. Danach macht er gleich das nächste Date am darauffolgenden Abend bei ihr zu Hause klar, schläft dann mit ihr und bringt sie auch noch dazu, einen Tag später zu seiner Mutter zu fahren.
Genial, oder? Hat man je einen derart ambivalenten und vielfältigen Charakter erlebt? Weniger begabte Autoren hätten Susan die Initiative ergreifen lassen. Aber die bleibt völlig passiv und lässt alles mit sich machen.
Wobei die ohnehin ein ganz spezieller Fall ist. Offenbar wird sie von Typen angezogen, die zurückhaltend, uncharismatisch und dezent gestört sind. Nachdem Edgar am Rand der Klippe seinen ersten Aussetzer hat und leicht geisteskrank erzählt, wie sehr ihn die Tiefe anzieht, hat sie anschließend kein Problem damit, ihn am nächsten Tag bei sich zu Hause zu treffen.
Wo er gleich den nächsten Aussetzer hat. Während er ein Fleischmesser in der Hand hält. Ich an Susans Stelle hätte ja einen spontanen Anfall von starken Kopfschmerzen im Knie vorgetäuscht und den unheimlichen Typen aus dem Haus befördert.
Sie hingegen führt ihn in ihr Schlafzimmer und hat erstmal akkuraten Sex mit ihm. Geistesgestörtes Verhalten macht sie offenbar derbe geil.
Später im Haus der Mutter müsste man einen Counter installieren, der jedes Mal anschlägt, wenn irgendetwas extrem Beunruhigendes geschieht oder gesagt wird, ohne dass sie darauf angemessen reagiert und den polnischen Abgang macht.
Ein bescheuertes Verhalten, das sich nur damit erklären lässt, dass sie mal so richtig auf Eddie abfährt. Und das ist so unglaubwürdig wie nur was. Übrigens auch deshalb, weil alles viel zu schnell geht. Zwischen Susans Streit mit ihrem Mann und dem Tod der Mutter liegen nur magere 3 Tage.
Ja, aus dramaturgischer Sicht wäre es nicht nur naheliegender, sondern wohl auch für die Verbindung mit dem Hörer zwingend erforderlich, diese Affäre über eine längere Zeit aufzubauen. Muss ja nicht in Echtzeit sein. Nein, nie wieder Echtzeit-Hörspiel.
Nein. Und Edgar müsste auch nicht von Take 1 an komplett den Verstand aus der Fontanelle getrillert haben. Warum ihn nicht erstmal attraktiv und charismatisch auftreten lassen, um dann nach und nach sein wahres Ich zu offenbaren?
Bitte, weil das natürlich viel zu einfach gewesen wäre. Raimund Junker ist hier die Quadratur des Kreises gelungen.
Wohl eher die berühmte Scheiße zum Quadrat.
Und er hat das absolut Irrationale der Liebe zwischen 2 Menschen eingefangen. Susan verfällt Edgar mit Haut und Haaren, während der Hörer gar nicht mehr aus dem Kopfschütteln herauskommt und sich fragt, wie doof kann man eigentlich sein? Nun, hier haben wir die Antwort. So doof. Chapeau.
Edgar Allan Chapeau.
Und ist dir aufgefallen, wie geschickt Juckmund Reyer immer wieder kleine Irritationsmomente einbaut? surreale Stellen in der Tradition eines Buñuel, David Lynch oder Mark Brauneis.
Herr Wachtmeister, die haben schon wieder meinen Namen in der Hörspielkammer verunglimpft. Anzeige, Anzeige, Anzeige!
Jawollo!
Astreine Logik, Boss.
Ich meine, Sätze wie "Nur wenn sie das Sie weglassen" sind doch einfach nur strange, da es gar keinen Sinn ergibt, wenn das zwei Engländer in Cornwall zueinander sagen. Quasi "You can say you to me".
Genau, geradezu dadaistisch. Oder wenn die beiden kurz nach Mittag zum Haus der Mutter fahren. Eine Fahrt, die angeblich 2 Stunden dauert. Dort essen sie eine halbe Stunde später zu Abend. Und Edgar wird gleich nach dem Essen von seiner Mutter ins Bett geschickt. Also so gegen 16.30 Uhr.
Ja, ja, ja! Hier hätte Helge Schneider seine helle Freude. Oder meinetwegen hätte Helen Schneider ihre Helge Freude.
Aber sag mal, Michael, sollten wir uns nicht langsam um den Elefanten im Raum kümmern? Oder besser gesagt, die Elefantenkuh?
Du meinst die titelgebende Mutter? Ja, auch zu der gibt es einiges zu sagen. Die Gute ist nämlich bemerkenswert vielschichtig angelegt worden.
Also das ist...
Ja, nicht in ihrem Auftreten gegenüber Susan, Gott bewahre. Da ist sie von Anfang bis Ende einfach nur unangenehm und scheiße, klar. Kongenial umgesetzt durch Alexandra Lange-Bär, die es schafft, in ihrer Performance jede Form von Subtilität zu vermeiden. Nein, es ist die Unterschiedlichkeit ihrer Ziele, die unsere gute Mutter auszeichnet.
Du meinst, dass sie erst gefühlte 1000-mal betont, dass Susan jetzt zur Familie gehört und für immer in dem Haus im Moor bleiben wird?
Und ich möchte noch einmal erwähnen, dass auch hier nicht die Alarmglocken der jungen Autorin schrillen.
Und dass sie trotzdem am Ende ihrem Sohn Barsch mitteilt, dass
die Dirne weg muss.
Genau. Welch köstlicher Widersinn. Welch herausragend widersprüchliches Verhalten.
Dazu zählt dann wohl auch, dass sich Susan völlig ohne Not von der Krankheit ihres Sohnes erzählt. Und dass sie ihr in dem Sarg in der Familiengruft im Keller die Überreste von Mary zeigt, Edgars Ex, und den Mord an ihr gesteht.
Genau. Und zwar ohne, dass sie irgendjemand danach gefragt hatte. Das ist ein Kammerspiel, wie es nicht besser sein könnte.
Also Kammerspiel im Sinne von so scheiße, dass es ein dringender Fall für die Hörspielkammer des Schreckens ist.
Was sonst? Und dann folgt auch noch ihre debil kleinkindhafte Begründung.
Ich habe sie umgebracht, bevor Edgar sie töten konnte.
Darauf muss man erst mal kommen. Wer ist hier eigentlich wirklich krank? Edgar? Die Mutter? Susan, die immer noch nicht das Weite sucht?
Wohl eher der Autor. Oder der Hörer, der sich den Quatsch danach weiter bis zum Schluss reinzieht.
Und wenn man denkt, der absolute Höhepunkt der Geschichte ist, dass Edgar seine Mutter ohne jeden Aufbau einfach von jetzt auf gleich tötet, erlebt man eine Überraschung. Wie plump und vorhersehbar wäre es gewesen, dem Hörspiel einen opulenten Showdown zu verpassen? Junker entgeht auch dieser Falle. Zum Glück.
Stimmt, von einem geilen Showdown kann ja keine Rede sein. Edgar geht plötzlich auch auf Susan los, weil er jetzt ganz die Mutter ist oder so. Darf ich sie zur Mutter machen, quasi? Susan kann ihn aber mit ihrem Schweizer Taschenmesser außer Gefecht setzen. Wow. Dann stellt er sich sinnigerweise genau auf den Balkon und lässt sich auch noch mit einem Schubs in die Tiefe befördern. Lass mich raten, das hat die Genialität von Buster Keaton, Diddy Hallerforden und Dick und Doof?
Leg noch Benny Hill in doppelter Geschwindigkeit drauf und ich bin dabei. Und doch zeigt der Autor hier leider das einzige Mal Schwäche. Es kann doch nicht sein, dass Susan Edgar ganz allein außer Gefecht setzt. Dadurch wird die Botschaft des Hörspiels doch unnötig verwässert.
Was für eine Botschaft? Die, in der Junker, Birke und Steinbrecher nach dem Rotz hoffentlich beim Botschafter von Back to the Rootsistan ihre Ausreise beantragt haben, oder was?
Nein, ich meine, dass die Ehebrecherin für ihr Verhalten angemessen bestraft wird. Susan betrügt ihren Mann und bekommt dafür die Quittung. So müsste es sein. Oder Harry kommt am Ende noch angeschissen und rettet sie. Das ist auch okay. Aber so?
Naja, der kommt ja wirklich noch. Zusammen mit Freundin Helena, weil die so ein ungutes Gefühl hatte, nachdem Susan schon einen ganzen Tag von zu Hause fort war.
Aber das macht es doch nicht besser. Damit wird Helena doch ihrer kompletten Nutzlosigkeit beraubt. Das hat den Charakter doch so ausgezeichnet.
Sie trifft zumindest erst ein, als schon alles erledigt ist und Susan die Situation selbst im Griff hat. Dadurch ist die Szene wenigstens ziemlich sinnlos. Gut?
Nee, nicht gut. Aber schön, damit wird ein weiteres Mal die Erwartungshaltung des Hörers zerpimmelt. Das ist ja besser als nix.
Siehst du, Harry nimmt Susan dann wieder in Gnaden auf und zu dritt bringen sie den angematschten Edgar ins Krankenhaus, wo er noch kurz die Schlussszene aus Psycho parodieren darf.
Ich habe immer alles für sein usseliges Nidderauer Hörspiellabel getan. Ich habe es vor allen guten Inhalten geschützt.
Jeder, der bei uns Qualität einführen wollte und unsere Produktionen verbessern wollte und noch tausendmal wollte in einen Verhaltenssatz unterbringen wollte, hat sein gerechtes Dreamland Protection-Hörspiel bekommen.
Thomas! Thomas!
Was für einen Scheißkram produziert der Junge nur wieder?
Hat jemand von Ihnen diesen untalentierten Schrotthörspielproduzenten gesehen? Sicher nimmt er gerade wieder irgendeinen Mist in Berlin auf. Thomas!
Warum hörst du nicht auf deine Mutter, wenn sie dich ruft?
Warum sagst du hörst und nicht hörst, langer Bär im blauen Haus?
Arschloch, warum bist du weggelaufen?
Bist du wieder mal in der Hörspielkammer? Thomas! Fußfinger weg!
Ein Birker braucht seine Kammer.
Thomas! Wo steckst du?
Ja, Wahnsinn! Das geht ja richtig unter die Haut. Das ist Hörspiel, wie man es kennt. Und zum Speien findet.
Aber auch wenn der Schluss das Ganze etwas trübt, ist es immerhin ein fast perfektes Hörspiel geworden. Selten wurde so viel aus einer Geisteskrankheit gemacht.
Auch aus der im Hörspiel.
Konsequent wird der Hörer überrascht und mit einem Verhalten konfrontiert, das er so garantiert noch nie erlebt hat. Nicht in der Kunst und erst recht nicht im wahren Leben. So gut, dass es schon fast wehtut.
Und so wertvoll wie ein kleines Steak aus Gammelfleisch.
Freut euch auf die nächste Hörspielkammer des Schreckens, wenn wir uns Europas Reboot der Gruselserie zur Brust nehmen. Genauer gesagt, Dracula, Tod im All.
Ach, scheiße.
So sieht's aus. Ciao. Endlich mal wieder ein ehrliches Birker-Event. Ich hatte schon Entzugserscheinungen.
Na. Ich dir das glauben kann.
Die Geschichte einer jungen Krimi-Autorin, die sich in einem Mann verliebt. Ja.
Das war im Grunde genommen nicht nur die kurz zusammengefasste Geschichte, das ist genauso auch die sehr Das war im Grunde genommen nicht nur die kurz zusammengefasste Geschichte. Ja, dann kann ich jetzt doch auf kurz gehen. Ich will sterben. Da gehe ich raus und tipp's ab die Stelle. Das war im Grunde genommen nicht nur die kurz zusammengefasste Geschichte, das ist genauso auch die sehr ausführlich auseinander. Ach, du kriegst dich. Entschuldigung, ich muss es eben umtippen. Da komme ich durcheinander.
Umtippen.
Was soll ich vergessen?
Alles.
Hey. Das war im Grunde genommen nicht nur die Kurzform der Geschichte, das ist genauso auch die Langform der Geschichte.
Geschichte.
Ja, und ihr hier. Oh Gott. Und war nicht eine Frau namens Harry? In so einem Scheißfilm mit Thomas Gottschalk?
Also. Ja. Ach so, stimmt. Ja, die gibt's bei Amazon Prime vor ein paar Tagen. Nee, da hast du dich jetzt vertan. Das ist eigentlich.
Scheiße!
So, das wollte ich aber meinen. Das ist das falsche Charakterfaktor.
Ja. Ja, der Tommy aber auch.
Der war nie drin. Tommy Knockers möchte ich noch eben sagen.
Ja, und ihr Ehemann Harry ist im Hörspiel eine...
Und als Kind habe ich übrigens immer Tommy Knockers gesagt. Was ist das für ein scheiß Titel? Also, ja. Entschuldigung. Und nicht vergessen, die Sätze sind genau so und in der Reihenfolge... Verdammt, Mark, wenn du es wolltest, könntest du es.
Du bist den ganzen Tag in Hanau und geisterst unter Fall... Oh. Ich habe vorhin mit Burg Frankenstein telefoniert. Ich habe ein super...
Einmal noch, leck mich.
Leck mich! Leck mich! Götting! Nicht die Götting! Kisuaeli!
Also, wenn Heike Diene mal nicht mehr kann, ruft mich bitte nicht an.
Es folgt, passend zum Superpower... Ach Gott, warum hab ich denn... Es folgt, passend zum Superpapagei, der erste Auftritt... Oder zu den drei Fragezeichen, oder?
Ja. Sie hingegen führt ihn in ihr Schlafzimmer und hat erstmal akkurat Sex mit ihm. Doppel-K, echt? Ja, das stört mich da. Zwischen Susans Streit... Oh Gott. Zwischen Susans...
Aus dramaturgischer Sicht wäre es nicht nur Lal...
Und Edgar müsste auch nicht von Take 1 an komplett den Verstand aus der Futter. Und Edgar müsste auch nicht von Take 1 an komplett den Verstand aus der Fontanelle getrennt haben.
Ja, das ist schön.
Ja, das ist super, ey.
So doof. Chapeau.
Edgar Allen Chapeau. Dazu zählt dann wohl auch, dass sie Susan völlig ohne Not von der Krankheit ihres Sohnes erzählt. Alles Mist. Entschuldigung. Edgar geht plötzlich auch auf Susan los, weil er jetzt... Stimmt, von einem geilen Showdown kann hier keine Rede sein. Edgar geht plötzlich auch auf Susan los. Nee.
Auf Susan los?
Was für eine Botschaft. Die in der Junker, Birker und Steinbrecher nach dem Rotz hoffentlich beim Botschafter von... Oh. Attack of the Killer Tomatoes! Harry nimmt Susan dann wieder in Gnaden auf und zu dritt bringen sie den angemaschten...
Thomas! Thomas!
Was für ein Scheißkram produziert der Junge wieder? Was für einen Scheißkram produziert der Junge nur wieder?
Hat jemand von Ihnen diesen untalentierten Krotthörspielproduzenten gesehen? Bist du wieder mal in der Hörspielkammer? Thomas! Fünf Finger weg! Thomas! Wo steckst du?
Super.
So sieht's aus. Ciao.
Ja, Wahnsinn.